Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zusammen zu dieser ganz besonderen Mutmachgeschichte, die so ein bisschen eine Ausnahme bildet zu unseren bisherigen. Denn das Herzkind, um das es heute geht, kam nicht mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt. Und dennoch ist ihre Geschichte medizinisch und persönlich eine der schwersten, die wir hier bislang erzählt haben. Ich verrate nicht zu viel, sondern begrüße als allererstes mal Vanessa. Sie ist Lenas Mama und wir sind heute hier zusammen in Erlangen und Vanessa wird mir die Geschichte ihrer heute dreijährigen Tochter erzählen. Liebe Vanessa, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und eure Geschichte mit uns teilst.
Hallo und danke für die Einladung, natürlich sehr gerne.
Ich weiß ja schon aus unserem Vorgespräch, dass die Lena euer zweites Kind ist und dass sie auch ja gesund zur Welt gekommen ist. Da hattet ihr jetzt keine Ahnung davon, dass ihr mal in diesem Herzkind-Kosmos landet.
Genau.
Erzähl mal, wie kam es dazu, dass sich das so entwickelt hat? Was ist da passiert? Was ist vorgefallen? Was ist so?
Also man muss sagen, bei der Schwangerschaft war alles normal. Sie konnten auch nichts feststellen. Auch Feindiagnostik war alles in Ordnung. Auch bei der Geburt lief alles komplikationslos. Ihr ging es gut. Sie hat zugenommen, getrunken, gegessen. Also man konnte nicht daraus schließen, dass sie herzkrank ist. Nach 10 Monaten hat sie so leichte Infekte entwickelt, so Bronchitis mit Husten. Das war damals schon dieser Herzhusten. Wir dachten aber, okay, es ist jetzt Herbst, Winterzeit. Mhm. Es waren da zu der Zeit auch sehr viele RS-Fälle. Vielleicht hat sie das bekommen und so. Sind dann auch zum Kinderarzt, weil sie eben gefiebert hat, Husten. Und die haben uns dann eigentlich auch wieder weggeschickt. Und haben gesagt, ja, es ist momentan eben diese Welle und viel inhalieren und das passt. Wurden sogar auch ins Krankenhaus verwiesen, weil ich darauf bestanden habe, dass man das nochmal gründlich anschaut, weil sie mir nicht gefallen hat. Sie hat sehr schnell geatmet, geschwitzt und hat mir nicht so gefallen, wie gesagt. Und die haben uns aber auch im Krankenhaus wieder nach Hause geschickt, haben den RS-Abstrich gemacht, war negativ, haben es auch eben wieder auf eine Bronchitis geschoben und es ging ihr tatsächlich dann auch wieder besser. Also das war so um die Weihnachtszeit, so bis Januar, muss man sagen, ging es ihr wieder gut. Und dann hat das Ganze wieder von vorne angefangen. Sie war blass, wir haben dann auch festgestellt, sie hat nicht so die Kraft, dass sie sich, dass sie krabbelt, dass sie zum Krabbeln anfängt, was man ja meint, so mit 10 Monaten, dass sie sich vielleicht mal aufstellt, dass sie krabbelt und so. Und das war dann eben auch nicht gegeben. Der Husten hat wieder angefangen, also das gleiche Szenario wie im Dezember. Dann war im Februar auch ihr erster Geburtstag. Und da ging sie auch nicht wirklich gut und wir sind wieder zu den Kinderärzten und ja, wurde wieder so abgetan mit Bronchitis, viel inhalieren. Komischerweise, sie hat es auch immer dann wieder weggesteckt, also es wurde wieder leicht besser, dann wurde es wieder schlimmer, bis dann zum 9. März, das war unser Tag der Diagnose, da war es dann so, es hat wieder angefangen, auch nachts mit der schnellen Atmung. Man hat gemeint, sie kriegt keine richtige Luft mehr. Wieder der Husten. Und dann haben sie uns endlich ins Krankenhaus geschickt zum Röntgen, weil sie gemeint haben, Verdacht auf Lungenentzündung. Und dann haben sie bei der Röntgenaufnahme gesehen, dass das Herz viel, viel zu groß ist. Und dann haben sie uns auch gleich in das Herzzentrum nach Erlangen geschickt.
Und wie seid ihr damit umgegangen, mit dieser Diagnose? Also wahrscheinlich dachtet ihr ja bis zu dem Zeitpunkt, dass es irgendein unentdeckter Infekt ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder? Dass es vielleicht im schlimmsten Fall eben eine Lungenentzündung ist oder so.
Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir 3 Tage jetzt ins Krankenhaus müssen wegen der Lungenentzündung. Mhm. Ich muss auch sagen, ein halbes Jahr zuvor war mein Sohn schon im Krankenhaus wegen einer schweren Lungenentzündung, musste dort sogar operiert werden. Also wir kannten schon irgendwie die Geschichte und dachten, oh nee, jetzt fängt es bei ihr auch so an. Haben uns wirklich darauf eingestellt, naja, nach ein paar Tagen kommen wir wieder nach Hause, weil ist ja mit Antibiotikum gut zu behandeln. Tja, und dann eben das mit dem Herz. Ich habe es ehrlich gesagt auch im ersten Moment gar nicht richtig kapiert, weil die Ärzte sind sofort rausgestürmt und haben dann eben im Herzzentrum angerufen in Erlangen, dass der Hubschrauber kommt. Und ich war da völlig verdattert. Also ich wusste nicht genau, wie mir jetzt geschieht. Ich war auch alleine mit der Lena. Mein Mann war zu Hause beim Sohn und den habe ich dann angerufen. Der ist dann auch aus allen Wolken gefallen. Ja, und dann stellt man sich einfach um auf Überlebenskampf, keine Ahnung. Und ja, macht erstmal alles mit, was die Ärzte sagen. Ich wusste ja auch noch nicht genau, wie die Diagnose lautet. Sie haben einfach nur gesagt, die Lena hat ein viel zu großes Herz und sind dann aus dem Zimmer gegangen. Und ich stand dann erstmal da, okay, was heißt das jetzt? Kann man das medikamentös behandeln? Muss sie irgendwie operieren? Ich wusste das ja nicht genau. Erst wie wir dann in Erlangen waren, dann hatten wir das Gespräch, dass sie eben so eine schwere Herzinsuffizienz hat. Deshalb hat sich diese linke Herzkammer so vergrößert und dass es bei ihr schon kurz auf knapp war. Also noch ein paar Tage länger und es wäre sehr schlecht für sie ausgegangen.
Okay. Also wahrscheinlich wart ihr erstmal auch unabhängig davon, dass es euch keiner so richtig erklären konnte, vielleicht tatsächlich in eurem Heimatkrankenhaus ja auch wirklich nicht so, aber wahrscheinlich war es auch einfach Schock, könnte ich mir vorstellen, oder? Dass man es gar nicht so richtig greifen kann, was da gerade passiert. So.
Genau, es war ein Schock. Und ich glaube, das war auch für die Ärzte ein Schock, weil diese Krankheit, es gibt ja zum Glück nicht viele Kinder, die das haben. Das war ja diese dilatative Kardiomyopathie. Es gibt es ja zum Glück nicht so oft. Und ich glaube, das war irgendwie für die Ärzte ein Schock und für uns auch. Deshalb konnte uns das auch am Anfang keiner so genau erklären. Und die wollten einfach so schnell wie möglich die Lena da wegbringen und eben das nach Erlangen bringen, dass sie da wohlbehalten ankommt und dass sie da gleich anfangen können, sie medikamentös zu behandeln, was sie dann auch am Anfang gemacht haben. Weil sie wollten natürlich verhindern, dass es zum Äußersten kommt und haben jetzt erstmal geschaut, dass sie diese Herzfrequenz runterbringen. Weil sie haben es dann angesteckt und dann war sie bei einer Herzfrequenz von, ich glaube, 170, 180, also völlig unnormal. Und das Krasse war auch, man hat es der Lena gar nicht so angekannt. Sie war dann eigentlich auch wieder munter. Sie hat schon so Stellen gehabt, wo sie dann müde, ausgelaugt, schwitzig war. Und dann im nächsten Moment war sie wieder ein ganz normales Kind und ich konnte es auch nicht so begreifen, muss ich sagen. Also für mich war das immer noch so, das gibt es doch jetzt nicht. Warum jetzt unsere Tochter und jetzt, warum diese Diagnose? Das war ganz schwierig und irgendwie schwer zu verstehen. Also ich muss sagen, ich habe da auch ein paar Wochen gebraucht, bis ich da mich drauf einstellen konnte und vor allen Dingen auch, wie der Ausblick sein wird. Weil der Ausblick war ja auch nicht wirklich rosig.
Wie hat sich euer Alltag dann wahrscheinlich auch von jetzt auf gleich verändert, oder? Ihr musstet ja erstmal da bleiben.
Ja, genau. Und wir wohnen eine Stunde entfernt. Es war jetzt nicht so, dass wir gleich ums Eck wohnen und dass dann der Papa jeden Tag kommen kann. Ich war halt schwierig. Wir haben ja, wie gesagt, auch einen großen Sohn. Also der ist 7 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt war er 5. Und es ist auch für den nicht einfach gewesen, wenn jetzt plötzlich die Schwester und die Mama weg sind. Und ja, mein Mann und auch die Großeltern haben dann versucht, den Sohn irgendwie auch zu Hause
aufzufangen,
so, ja. Genau. Und mein Mann war sehr oft dann auch hier, weil anfangs war sie dann 2 Wochen, 3 Wochen auf Intensiv, um sie eben medikamentös einzustellen. Und ja, also das war nicht so toll und nicht so einfach.
Sagst du gerade, die Großeltern waren dann viel da? Hattet ihr sonst noch Unterstützung irgendwie in der Zeit? Seid ihr da, weiß ich nicht, psychologisch betreut worden? Hattet ihr da in irgendeiner anderen Form aus eurem Umfeld Unterstützung?
Also wir haben Unterstützung vom Freundeskreis bekommen. Wir haben viel, mein Mann und ich, drüber gesprochen. Ich finde, das hilft uns am besten, weil wir miteinander sprechen können. So psychologische Betreuung hätte es auch gegeben, haben wir aber nur zum Teil genutzt. Sie kamen schon öfter auch vorbei von Erlangen und haben mit uns gesprochen. Aber für uns war es eher wichtig, dass wir untereinander sprechen, dass ich zum Beispiel auch mit meinen Eltern drüber spreche, mit meinen Freundinnen, die wollten ja natürlich auch am Laufenden gehalten werden. Und es ist für uns eher, dass wir Freunde und Familie haben, denen wir das erzählen können. Und die wir uns auch aufgefangen haben. Und das war ganz wichtig.
Und wie ging es dann weiter für euch? Also du hast jetzt gesagt, dann haben die Ärzte erstmal versucht, das medikamentös in den Griff zu kriegen. Hat das funktioniert? Wurde es besser?
Es wurde ein wenig besser. Sie haben dann auch, wie sie gut, wie sie stabil war, haben sie die Herzkatheteruntersuchung gemacht, um zu schauen, wie weit fortgeschritten das ist, ob man das medikamentös hinbringt. Und da war es eben dann so, dass uns auch der Professor Dietrich dann gesagt hat, nee, also es schaut schlecht aus, ihr Herz ist schon viel zu groß und sie können da nicht mehr viel machen, als dass sie ein Spenderherz braucht. Das war für uns natürlich der totale Schock, weil du hoffst natürlich trotzdem, dass das medikamentös, dass man das stabilisieren kann und dass das dann noch einige Jahre so gut geht. Sie haben uns am Tag der Diagnose schon gesagt, meistens läuft es drauf hinaus mit einem Spenderherz, aber natürlich meinst du immer das Gute und hoffst und denkst, ja, vielleicht ist es ja bei unserer Tochter anders, vielleicht.
Oder irgendwann mal
und wer weiß, wie weit das die Medizin dann da fortgeschritten ist, dann könnte man vielleicht irgendwas anderes noch machen. Sie haben uns dann auch dazu geraten, eine Operation bei ihr zu machen, das heißt Banding. Was genau, also die Ärzte können das jetzt besser sagen, aber diese Pulmonalarterie wird irgendwie zwischen den beiden Herzmuskeln gelegt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es jetzt genauso richtig ist. Auf jeden Fall soll die linke Herzkammer damit entlastet werden und die rechte Herzkammer bekommt mehr zu tun. Und sie dachten dann, ja, okay, also sie ist jetzt stabil genug. Wir warten jetzt dann noch so 2 Monate, bis wir diese Operation machen, weil sie war ja wirklich wieder gut drauf, stabil. Und sie haben gesagt, jetzt sollen wir erstmal nach Hause gehen. Und sollen wir das Ganze auf uns wirken lassen. Und dann probieren sie diese Operation und hoffen, dass sie das alles ein wenig rauszögern können, bis dass sie wirklich gelistet werden muss für ein Spenderherz. Ja, dann sind wir Ende März tatsächlich entlassen worden. Und dann waren wir 2 Nächte zu Hause und im Endeffekt sind wir dann gleich wieder rein, weil es ging ihr wieder schlechter. Sie hat wieder diesen Herzhusten bekommen, Schwitzen. Wir hatten nachts Angst. Ich weiß noch, wir waren die ganze Nacht wach, weil sie so komisch und schwer geatmet hat. Wir dachten immer, jetzt hört sie dann auf zu atmen. Und es war für uns keine Option, zu Hause zu bleiben. Wir haben dann auch mit denen in Erlangen gesprochen und gesagt, wir wollen, dass die OP vorgezogen wird, weil wir uns sehr unsicher sind, dass sie das wirklich durchhält. Und es wurde dann tatsächlich auch vorgezogen, die Operation, auf Mitte April. Und es war höchste Eisenbahn, muss man wirklich sagen. Sie hat die OP zwar anfangs gut überstanden, aber an dem Tag von der OP abends war es dann so, dass ihre Herzfrequenz oder was war jetzt da, der Blutdruck war zu niedrig und das Herz konnte sich nicht wirklich stabilisieren, dass sie tatsächlich dann auch abends um 22 Uhr reanimieren mussten.
Wart ihr da?
Nee, wir sind dann tatsächlich ins Elternzimmer gegangen, weil am Anfang hat es auch gut ausgesehen. Sie haben gesagt, sie ist stabil soweit, wir können jetzt beruhigt ins Elternzimmer gehen und Die OP ist an sich auch gut verlaufen. Tja, und dann waren wir eine Stunde am Elternzimmer und dann kam der Anruf, sie mussten sie jetzt reanimieren. Das war ja dann auch für uns wieder so, jetzt ging es eigentlich, wir konnten hoffen, dass es bergauf geht mit dieser OP und dann kam wieder dieser Dämpfer mit der Reanimation und hast natürlich total Angst, dass sie gleich nochmal reanimiert werden muss. Und am nächsten Tag kamen dann auch die Ärzte und sagten, also sie ist wie ein rohes Ei. Man muss wirklich schauen, was die Zeit bringt. Sie war dann auch länger noch im Koma, weil sie einfach Angst hatten, wenn sie wach wird, dass ihr Herz nicht mehr mitmacht und dass sie nochmal reanimiert werden muss oder ja, dass es noch schlimmer kommt. Und dann war sie im Koma, denke 1 bis 2 Wochen, so genau weiß ich es nicht mehr. Aber sie hat es auch wieder gepackt. Also man hat schon gemerkt, sie hat einen starken Willen. Sie will das unbedingt. Und sie haben es dann auch wieder aufgeweckt und es ging dann wirklich besser. Es ging aber dann leider wieder nur so besser. Also wir kamen dann auf die normale kardiologische Station für circa eine Woche. Da, wo dann wirklich kein Husten mehr zu hören war, was ich auch noch sagen muss, es war auch viel, sie hatte wie Übelkeit, sie musste viel erbrechen, weil sich einfach durch den hohen Lungendruck sich alles gestaut hat. Das war dann eben zu dem Zeitpunkt auch weg, deswegen hatten wir auch die Hoffnung, okay, es geht jetzt ein Stück bergauf, vielleicht können wir das jetzt wirklich so machen, dass wir heimkommen und sie kann einigermaßen mit den Medikamenten ihr Leben leben und dann hat sie Zähne bekommen. Tja, wie es so ist.
Das hört sich jetzt gar nicht so schlimm an im Vergleich zu allem anderen, aber ja, ich weiß ja was.
Genau, ja, was für ein normales, gesundes Kind, ja, okay, sie fiebern vielleicht. Bei ihr war aber dieses Fieber wieder der Punkt, wo ihr Herz wieder nicht mehr mitgemacht hat. Also sie bekam das Fieber und durch das, dass ja das Herz so groß war, man muss sich vorstellen, das war so groß wie ein Erwachsenenherz und das hat nicht mehr richtig gepumpt. Und durch das Fieber wird ja die Herzfrequenz auch wieder höher und dann hat es erst recht nicht mehr wollen zum Pumpen. Dann hat es wieder alles angefangen, Herzhusten, wieder dieses Erbrechen, im Endeffekt wie vor der Operation. Dann wurde sie wieder auf die Intensivstation verlegt. Dann haben sie es wieder versucht, medikamentös irgendwie sie zu stabilisieren.
Aber was war der zeitliche Ablauf? Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber jetzt von dem Zeitpunkt der Diagnose bis dahin, also in welcher Zeit ist alles passiert?
Ja, innerhalb von 2 Monaten. Also nicht mal 1,5 Monate, 9. März. Und im Endeffekt hat es das Kunstherz, weil es ging dann eben, also es war nur noch diese einzige Option, ihr ein Kunstherz zu machen. Das war dann Ende April.
Okay.
Also von dem her, es ging alles ziemlich schnell bergab. Es waren vielleicht kleine Hochs, das waren ein paar Tage und dann ging es richtig steil bergab. Bis eben zu dem Zeitpunkt, wo wir auf der Intensiv waren, die Ärzte haben auch gesagt, sie liegt nur noch da. Sie hatte keine Lust mehr zum Spielen, war kreidebleich. Die Werte haben versorgt, schön langsam. Sie wollte nur noch von mir getragen werden. So kannte ich sie nicht, weil sie war eigentlich immer quirlig und fröhlich und wollte spielen und alles. Und dann war der Zeitpunkt, dass sie nur noch getragen werden wollte und schlafen wollte. Und dann haben wir auch gesagt, so geht's nicht weiter. Es muss jetzt irgendwas passieren. Und die Ärzte haben dann auch entschieden, ihr diese Herzüberbrückungsmaschine zu implantieren. So heißt ja das Kunstherz im Endeffekt, ja.
Magst du mal so ein bisschen erklären, wie das funktioniert? Also da wird jetzt nicht aktiv etwas eingesetzt, was das Herz ersetzt, sondern im Prinzip ist das eine externe Maschine. Gell?
Genau, weil viele denken ja, Kunstherz, das ist ein künstliches Herz und das stimmt eigentlich nicht. Im Endeffekt ist es eine Maschine, die wo ihrem Herz hilft, zu pumpen. Das, wo ja bei ihr nicht mehr richtig funktioniert hat mit der linken Herzkammer.
100 Sekunden Herzwissen. Das Berlin Heart. Das Berlin Heart ist ein Kunstherz, genau gesagt ein mechanisches Herzunterstützungssystem, das Kindern mit schwerer Herzschwäche das Leben retten kann. Es ist weltweit das einzige System, das speziell für Kinder und sogar für Säuglinge entwickelt wurde. Das Herz des Kindes pumpt nicht mehr ausreichend Blut durch den Körper und das Berlin Heart übernimmt diese Aufgabe. Über Kanülen, die chirurgisch mit den Herzkammern verbunden werden, leitet es das Blut in eine kleine externe Pumpe. Diese unterstützt oder ersetzt die Schlagkraft des Herzens und sorgt dafür, dass Organe und Gehirn weiter gut versorgt werden. Gesteuert wird das Ganze über ein Gerät außerhalb des Körpers. Eingesetzt wird es bei Kindern, die auf eine Herztransplantation warten oder deren Herz sich nach einer schweren Erkrankung wieder erholen soll. Normalerweise bleiben Kinder mit einem Berlin Heart dauerhaft im Krankenhaus, rund um die Uhr überwacht von einem spezialisierten Team. In Erlangen gibt es jedoch als einzige Klinik in Deutschland ein Programm, das ausgewählte Kinder sogar mit dem Berlin Heart nach Hause entlässt. Das bedeutet mehr Normalität, Nähe zur Familie und ein Stück Alltag, trotz schwerer Erkrankung.
Es sind zwei Schläuche. Eins geht eben, also eins saugt das Blut raus von der Pumpe in ein so extra Ventrikel, heißt das. Und dann pumpt dieser Ventrikel dieses Blut wieder rein in ihr Herz. Und im Prinzip die Maschine übernimmt diese Pumpfunktion.
Wie so eine klassische Herz-Lungen-Maschine bei der OP. Nur, dass es mobil
Genau, mobil. Und Sie haben auch gesagt, man kann es vergleichen mit einer Vorratpumpe. Also im Endeffekt, wir hatten tatsächlich auch so ein Teil im Notfall, wenn die Maschine ausfällt, die schaut auch aus wie eine Vorratpumpe, dann konnte man diese Schläuche auch mit dieser Vorratpumpe
wieder in Bewegung bringen.
Genau. Und so war das eben. Das sind zwei dicke Schläuche, die wo aus ihrem Bauchraum rausgehen. Und sie ist an dieser Maschine gehängt mit einem Schlauch, der wo 2 Meter lang ist. Und so war das, genau. Und das hat halt immer gepumpt. Also sie hatte da auch nie Stillstand. Da musste sie sich auch erst dran gewöhnen, dass das immer so eine Pumpfunktion hat. Und auch für uns war es eine Umstellung, weil es ist zwar nicht so laut, aber wenn es jetzt ganz leise im Raum ist, hast du immer diese Maschine gehört mit diesem
Hat man das Blut gesehen? Sieht man das?
Genau.
Zirkulieren? Das ist ja auch Wahnsinn.
Ja, okay. Also es ist sehr faszinierend. Wir haben auch immer öfter Fragen bekommen, was ist das und so. Viele dachten, das wäre ja irgendwie so ein Sauerstoffgerät. Und wenn wir es dann erklärt haben, dass das auch das echte Blut ist, das war schon für viele auch faszinierend, aber es ist halt irgendwie auch beängstigend.
Ja. Total. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich meine, man muss ja damit umgehen, es bleibt ja keine Wahl, aber ihr habt ja wirklich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel irgendwie verarbeiten müssen. Wie habt ihr das gemacht? Und auch für euren Sohn ja, also wahrscheinlich ein bisschen auch unbewusst, so Funktionsmodus, irgendwie geht's weiter, aber also ja, habt ihr auch irgendwie aktiv was gemacht, dass ihr jetzt gesagt habt, jetzt nehmen wir uns heute mal einen Abend, dass wir das einfach mal realisieren, was da passiert oder was, wie habt ihr es gemacht?
Das ging so schnell, du konntest da gar nicht wirklich drüber nachdenken, weil das bei ihr ja wirklich so schnell bergab gegangen ist. Du hast im Prinzip nur funktioniert. Und weil viele sagen, wie schaffst du das? Und so, man schafft es. Man schafft es als Eltern, weil es bleibt dir nichts anderes übrig und du willst für dein Kind kämpfen, deswegen ziehst du das alles durch. Ich meine, wie oft ich auch auf der Intensivstation geschlafen habe, ich meine, es war kein wirklicher Schlaf, aber du konntest nicht anders, weil du wolltest einfach für dein Kind da sein und wolltest schauen, dass es halt bestmöglich auch betreut wird und du ziehst es durch und auch für unseren Sohn, wir haben es ihm so gut es geht erklärt. Ich meine, erklär es mal einem 5-Jährigen, was mit seiner Schwester ist. Wir haben ihm dann im Endeffekt auch gesagt, sie braucht ein neues Herz, aber der kapiert ja das noch gar nicht, wie das alles vonstatten geht, aber
und er was hat es das auch gut, bedeutet.
Was das bedeutet und warum, dass wir so lange jetzt im Krankenhaus sind. Ich meine, einerseits gut, dass er erst 5 Jahre alt ist, dass er noch nicht das alles durchleben muss. Und wir haben es ja wirklich versucht, gut abzufedern mit Großeltern, mit dem Papa. Und das auch oft mal zu uns raufkommt nach Erlangen. Und ja, also man hat nicht wirklich die Zeit, dass man durchschnauft. Es kommt dann erst später. Wir durften ja zum Glück mit dem Kunstherz nach Hause gehen. Das war für uns der Gamechanger, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn wir jetzt wirklich, also sie wurde ja nach dem Kunstherzanschluss gleich gelistet für eine Herztransplantation. Und wenn wir da wirklich im Krankenhaus hätten warten müssen, und das kann ja Jahre dauern, leider, das wäre für uns schlimm gewesen, weil eben diese Zerrissenheit und das Ganze rundherum und nur Krankenhaus, und so konnten wir nach Hause gehen und konnten als Familie zusammen sein und konnten das aufarbeiten. Mhm. Vor allen Dingen für unseren Sohn war das auch ganz wichtig. Der hatte da überhaupt keine Probleme mit diesem Gerät. Der fand das ganz witzig und auch die Lena, die hat das echt prima gemacht. Aber für uns war es als Familie, wir waren wieder zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist ja hier einzigartig, meine ich, in Erlangen. Genau. Gell? Normalerweise in allen anderen Kliniken in Deutschland kann man mit diesem Kunstherz ja nicht heim. Läuft hier irgendwas anders oder weißt du, was hier der Grund ist, dass das geht?
Sie trauen sich mehr als die anderen Kliniken und sie schauen auch auf die Eltern, ob sie sich das trauen. Also sie schicken jetzt nicht alle nach Hause, aber sie versuchen es, alle nach Hause zu schicken und bringen den Eltern halt alles Mögliche bei. Das Problem ist, dass dieses Gerät keine Zulassung für zu Hause hat. Wir mussten dafür unterschreiben, vertraglich, dass wir dies nutzen off-label, weil eben die Firma Berlin hat diese Zulassung nicht hat für die Kinder. Es gibt einfach zu wenig Kinder, die wo mit Kunstherz leben, auch wieder zum Glück. Aber deswegen haben die auch nie eine Zulassung gemacht. Und deshalb bleibt das Eigentum im Krankenhaus und müssen die Kinder Deutschland bzw. weltweit in der Klinik warten. Und Erlangen hat sich das einfach getraut. Die haben gesagt, sie sehen das selber. Sie hatten Kinder auf Station, die wo teilweise 2 Jahre warten mussten oder sogar länger. Und wie auch die Mamas oder Papas mit da gelebt haben, ich meine, das war dann für sie das Zuhause. Und die haben dann eben gesagt, also da muss man auch sagen, die Kardiotechniker waren da sehr hoch im Kurs und haben das auch mit den Ärzten abgeklärt, schick die nach Hause, es funktioniert, da sind wir uns ziemlich sicher. Und ja, die haben uns dann natürlich diesen Vertrag unterschreiben lassen. Wir sind natürlich auf eigenes Risiko deshalb nach Hause gegangen. Aber die haben eben auch gesagt, es ist viel besser, wenn das Kind ein Zuhause erlebt, als dass sie ewig im Krankenhaus lebt, weil du weißt ja nicht, wie es ausgeht. Es kann ja immer mit diesem Gerät, dieses Gerät ist zwar so toll, wie es ist, so viel Tücken hat es auch. Also man muss auch sagen, es gibt halt da sehr viel Probleme damit, nicht gerätemäßig, dass jetzt ein Geräteausfall ist, das ist eher selten, aber es spielt die Rolle mit Schlaganfällen und Gehirnblutungen.
Ist halt kein echtes Herz, gell?
Genau, man muss Medikamente dafür nehmen, dass das funktioniert, Gerinnungsmittel, beispielsweise Makumar, dass das Blut dünner wird und das, weil das ist ja eine externe Pumpe, dass da diese Blutkörper, also dass da keine Gerinnsel entstehen und dass die anhaften bleiben. Und dass die am Schluss wieder in den Körper zurückgelangen, diese Thromben, und dann eben Schlaganfälle verursachen oder Gehirnblutungen. Wir haben viel mitbekommen, da wo es halt auch nicht gut ausgegangen ist, beziehungsweise wo halt Schlaganfälle sind, aber im Endeffekt, es kann dir zu Hause passieren, es kann dir aber auch in der Klinik passieren und da können es dann auch nicht mehr viel machen. Natürlich ist das Risiko zu Hause schon ein wenig höher, aber wenn du das dann abwägst mit Zeit zu Hause, Familie, sie darf so gut wie es geht ein normales Kind sein und dem anderen, dann ist uns das ehrlich gesagt viel lieber gewesen, weil du eben auch nicht weißt, wie es ausgeht.
Ja.
Genau.
Yeah. Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Jetzt hast du schon gesagt, es war für euch eigentlich eine schöne Zeit, als ihr dann zu Hause wart.
Genau.
Aber es war wahrscheinlich auch keine einfache Zeit. Magst du mal so ein bisschen von eurem Alltag dann erzählen?
Es ist natürlich auch viel Aufwand. Ich meine, wir mussten auch immer ein Ersatzgerät dabei haben. Sie bekommen Verbandswechsel 2 bis 3 Mal wöchentlich. Dieser Verbandswechsel ist jetzt nicht einfach ein Pflaster kleben, sondern das ist wie in einem Operationssaal steril alles, weil man muss sagen, diese Wunde ist ja immer offen. Das geht direkt, ist eine offene Wunde, geht direkt ins Herz. Da muss man ganz extrem aufpassen, dass da nichts rankommt, dass sie da nichts reinbekommt, keine Infektion. Und dann war eben dieser Verbandswechsel, dann Gerinnung messen, dass immer dieser Wert bleibt. Wir hatten viele ambulante Kontrollen, weil es bleibt ja nicht aus. Also sie wollten uns natürlich schon auch immer in Erlangen sehen. Und was das Schwierigste war, sie war ja angebunden an ein Gerät, das so 15 Kilo schwer ist. Sie ist, wie alt war es denn da? 1 Jahr alt und ein paar Monate. Ich meine, sie kann kein Gerät schleppen mit 15 Kilo. Wir haben uns dann einen Einkaufstrolli bei Amazon gekauft, dass sie den, also dass wir den eben schieben konnten, also dieses Gerät schieben konnten. Und natürlich konnte sie das nicht, also sie hat ja da erst das Laufen gelernt, muss man dazu sagen. Das kommt mir jetzt alles erst wieder. Also sie konnte ja erst mit dem Gerät dann das Laufen lernen. Und sie musste eben diesen Trolley immer mit sich führen. Und den musste ja einer dann von uns eben schieben. Also sie konnte sich maximal 2 Meter Radius bewegen. Dann hat sie schon gezogen mit den Schläuchen. Und es sollte ja nie auf Zug kommen. Deswegen musstest du ja immer dieses Gerät nachschieben. Und das war die größte Last, müssen wir ganz ehrlich sagen. Weil du immer jemanden gebraucht hast. Also die Lena hat immer jemanden gebraucht, dass sie irgendwo von A nach B kommt.
Also, wusste sie das? Also hat sie quasi, wenn sie gemerkt hat, da ist Zug drauf, dass sie dann aufgehört hat? Oder ist sie schon dann...
Naja, sie war sehr wild, sagen wir es mal so. Also wenn sie Fangen gespielt hat mit dem Bruder im Raum, dann mussten wir schnell sein. Also jetzt kurz bevor sie auch transplantiert wurde, war es auch so, sie ist dann Roller gefahren. Ist ja auch, erstens, sie durfte ja nicht stürzen wegen der Gerinnung. Sie durfte also nicht hinfallen wie ein normales Kind. Ich meine, es passieren einfach Dinge bei Kindern, die fallen halt. Das durftest du nicht. Ja, aber sie wollte halt trotzdem die Sachen ausprobieren. Und wir wollten auch, dass sie die Sachen ausprobiert. Deswegen haben wir ihr zum Geburtstag einen Roller gekauft. Ja, und dann ist halt einer von uns nachgelaufen. Also das war schon, ja. Aber vom Aufwand her, es ist halt viel, es bleibt viel an dir hängen. Das Problem ist, du hättest schon auch einen Pflegedienst bekommen. Die haben aber auch Personalmangel. Also hast du auch nicht wirklich oft jemanden da gehabt als Hilfe. Die sind dann auch mit dem Gerät geschult worden in Erlangen. Also das war alles kein Problem. Sie hätte sogar den Kindergarten irgendwann dann auch besuchen dürfen mit dem Gerät. Dann hätte dann jemand mitgehen müssen, aber es war halt eben auch mit dem Personalmangel. Also ich hatte immer Hilfe von 8 bis 14 Uhr und ansonsten war ich auf mich alleine gestellt. Aber der Aufwand den hat man gerne gemacht, weil wir eben gesehen haben, welche Lebensfreude die Lena hat, wie die mit ihrem Bruder eins wird. Also das war eine Geschwisterliebe, die hat ihr dann auch, wie sie dann schon laufen konnte, hat er ihr immer den Wagen nachgeschoben. Mhm. Sie haben gespielt, sie haben getanzt. Das war wirklich schön zu sehen. Und wir sind dann auch auf die Spielplätze gegangen. Natürlich konnte sie vieles nicht. Das war halt das Problem. Mit dem Schlauch angebunden konnte sie jetzt nicht von der hohen Rutsche runterrutschen. Das ging halt nicht. Aber wir hatten so viel es geht für sie gemacht. Sei es auch Tierpark, Freizeitpark. Was halt möglich war, das konnten wir dann mit ihr realisieren. Und eben auch eine gewisse, ja, dass man halt zusammen als Familie was zusammen unternahm, dass man mal diese Krankheit und dieses Gerät beiseite schiebt vom Kopf her und dass wir einfach mal Familie sein konnten. Genau.
Und parallel habt ihr auf ein Spenderherz gewartet.
Genau.
Man kriegt es ja manchmal so ein bisschen in den Medien mit, dass das keine einfache Sache ist, auf so ein Organ zu warten und gerade Deutschland da auch noch mal ein Sonderfall bildet. Kannst du mal erzählen, was da das Problem ist, warum das gerade in Deutschland so schwierig ist?
Also in Deutschland, das ist ja ein Land von wenigen Ländern, wo noch diese Entscheidungslösung haben. Bei den anderen Ländern wie Spanien zum Beispiel, die sind ja auch Vorbilder, die haben diese Widerspruchslösung. Das heißt, nur wenn du nicht deine Organe spenden möchtest, dann kannst du widersprechen. Ansonsten gilt hier jeder als Organspender. Und in Deutschland ist es andersrum. Da musst du dich im Prinzip, musst du deinen Willen erklären, anhand eines Spenderausweises zum Beispiel, ob du deine Organe spenden willst. Und das haben halt sehr viele nicht, weil sich viele keine Gedanken drum machen. Also im Prinzip, es möchten wahrscheinlich viele ihre Organe spenden, aber es bleibt dann den Angehörigen übrig, dass sie diese Entscheidung treffen müssen, weil eben denen, wo das passiert, dass die haben keine Entscheidung getroffen. Also sie haben halt keinen Ausweis ausgefüllt. Und das ist das Problem in Deutschland. Es herrscht ein absoluter Mangel an Organen. Die meisten Organe, das haben sie uns auch schon bei dem Vorgespräch für die Listung gesagt, kommen aus dem Ausland. Ja, genau. Also es ist halt sehr schwierig. Die Kinder sind tatsächlich HU gelistet, High Urgency. Also dass die wirklich als Erste was bekommen.
Aber sind ja dann auch alle Kinder gleich gelistet,
richtig,
oder?
Also es sind ja alle Kinder gleich gelistet, alle High Urgency. Und die können von Erwachsenen zum Beispiel keine Organe bekommen, weil bei Kindern ist es ja auch noch die Schwierigkeit, da geht es ja auch nach Größe und Gewicht, nicht nur nach Blutgruppe und anderen Merkmalen, sondern da muss ja auch die Größe und das Gewicht zusammenpassen. Mhm. Also ist es im Endeffekt trotzdem auch schwierig für Kinder. Es gibt ja zum Glück nicht viele Kinder, wo leider sterben und man die Organe spenden könnte. Aber es ist halt leider dann eben auch so, dass dieser Mangel dann auch noch höher ist. Und ja, Spenderzahlen sind ja allgemein schwierig in Deutschland. Und dann hast du eben bei Kindern auch schon eine Wartezeit von, momentan sind es, glaube ich, im Durchschnitt 1,5 Jahren. Und wir waren 1,5 Jahre zu Hause und es kam nichts. Also das war schon sehr schwierig und belastend, weil du weißt halt eben auch nicht, wie lang geht es gut mit diesem Kunstherz. Eben mit diesen Schlaganfällen, Gehirnblutung, sie darf sich nicht stoßen, die Werte müssen passen. Das ist halt alles so eine Frage der Zeit. Sie hat gut gelebt mit dem Kunstherz, also sie hatte wieder Power, sie hatte Kraft. Sie konnte fast wie ein normales Kind sein, wiederum auch nicht, weil sie so viele Arztbesuche auch hatte. Bei Infekte war es das Gleiche. Wenn es einen Infekt hatte, dann war die Gerinnung auch wieder in der Höhe. Dann war es extrem blutungsgefährdet. Also es war halt alles Fluch und Segen zugleich. Und natürlich hatten wir gehofft, dass so schnell wie möglich was für die Lena kommt.
Ich stelle mir das auch ganz schwierig vor, da irgendwie auf ein Organ zu warten, von dem man ja weiß, es fällt nicht vom Himmel. Ja. Also ja, man wartet da ja für sein eigenes Kind auf natürlich was Positives, aber weiß ja auch, was das bedeutet sogar.
Genau.
Das ist bestimmt nicht einfach gewesen.
Es ist wie Freude und Leid zugleich. Ich meine, wir waren uns dessen bewusst, dass dafür ein anderes Kind sterben muss. Unser Sohn hat uns da auch gefragt, ja, wie kriegt die denn eigentlich ein neues Herz? Und auch viele Freunde von ihm haben uns tatsächlich gefragt, ja, aber wie kriegt denn die Lena ein Herz? Muss man das bauen oder was ist das? Und erklär das denen mal. Das war auch wirklich nett. Eine Freundin, die wo jetzt auch von der Lena noch immer sehr begeistert ist, die hat danach gesagt, ich würde sofort mein Herz schenken, wenn ich nicht mehr kann. Und da sieht man auch mal wieder, wie einfach die Kinder denken. Das ist nicht so wie bei den Erwachsenen, ja. Oh Gott, die reißen mir jetzt da Organe aus der Brust und ich lebe noch. Das ist nicht, die sind einfach... Die sehen das Leid von der Lena und hoffen einfach, dass das wieder besser wird bei ihr. Mhm. Und denken halt dann, okay, wenn sie sterben, warum, ich brauche doch mein Herz und meine Organe dann nicht mehr. Also es war für uns nicht leicht, also weil du eben weißt, es muss ein Kind sterben und es ist einfach blöd. Also du würdest halt hoffen, dass der Kind gesund ist, dass die kein Spenderherz braucht. Mhm. Weil du weißt ja auch, so ein Herz, das hält jetzt auch nicht ewig. Das ist ja auch das Ding. Aber du hoffst natürlich.
Und dann weiß ich aus dem Vorgespräch ja, dass ihr euch dann wieder entschieden habt, zurückzugehen in die Klinik, weil ihr höher gelistet werden wolltet. Weil das quasi, wenn man zu Hause ist, ist die Listung dann doch nochmal ein bisschen andere, als wenn man in der Klinik ist. Weil
genau.
Man quasi Eurotransplant, also man, ist das, oder?
Genau, Eurotransplant, ja. Vergibt die Organe.
Und die gehen quasi davon aus, wenn man daheim ist, geht es dem Kind noch verhältnismäßig gut. Und wenn man in der Klinik ist, dann ist es dringender.
Blöd gesagt, ja. Also so ist es bei den Erwachsenen. Du musst ja eine bestimmte Liste führen, für wen das sehr dringend ist und für wen nicht. Jetzt hat er aber Erlangen eben diese Studie gemacht, mit diesem nach Hause gehen. Und wenn man sagt, es waren jetzt, zu dem Zeitpunkt waren wir 3 Kinder zu Hause, und der Rest von diesen Kunstherzpatientenkinder, die warten in der Klinik. Und wenn du nach Hause gehst, wirst du zwar nur geringfügig, aber du wirst runtergestuft von dieser Liste. Mhm. Weil man eben meint, also Eurotransplant weiß ja nicht, dass das Kind ein Kunstherz hat.
Ja.
Die wissen nur, okay, Blutgruppe, Größe, Gewicht und die anderen genetischen Merkmale, dass das passt. Aber die wissen jetzt nicht, hat die jetzt ein Kunstherz, ist die jetzt zu Hause und alles. Mhm. Also muss man sich mal vorstellen, alle anderen in Deutschland mit Kunstherz waren in der Klinik und wir zu dritt sind zu Hause. Und das war dann für uns schon so, ob da nicht was an der Lena vorbeigeht, an Organen, beziehungsweise weil sie ja schon eine bestimmte Wartezeit hat. Natürlich ist es selten, dass es wirklich, es gibt ja zum Glück nicht viele Kinder, wo warten müssen, und es muss ja passen. Es muss einfach das Organ passen. Aber trotzdem bist du immer ein bisschen mit einem unguten Gefühl zu Hause gewesen, weil du dir denkst, naja, wir warten jetzt schon länger, andere sind schon längst wegtransplantiert worden. Es gibt ja auch Statistiken von Eurotransplant, die wo dann auch belegen, es sind eigentlich sehr viele wegtransplantiert worden. Normalerweise müsste ja mein Kind mit dabei sein. Und dann haben wir für uns entschieden, also beziehungsweise der Professor wollte dann auch anhand der Studie eine Regelung finden, eine Ausnahmegenehmigung, dass unsere Kinder gleichgestellt werden wie die Kinder, weil es ja eine Studie ist, aber wurde dann ja abgeblockt, weil es geheißen hat, naja, es gibt ja nicht so viele Kinder und es werden auch Kinder von zu Hause aus transplantiert, also dürfte das kein Problem sein. Wir hatten aber eben auch eine Familie, da hat der so, also der, das Kind, das war ein Junge, 4 Jahre schon gewartet und hat noch kein einziges Angebot bekommen. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen nicht ewig warten, weil du eben, das Risiko ist auch zu hoch. Und wir hatten jetzt eine gute Zeit zu Hause verbracht und jetzt gucken wir einfach mal, wie es ist, stationär zu warten. Und hoffen dann einfach, dass es dann relativ schnell geht. Es hätte ja trotzdem noch ein Jahr, 2 Jahre dauern können, aber wir sind einfach mit dem Gefühl reingegangen, wir beißen jetzt die Zähne zusammen und hoffen einfach für die Lena, dass sie jetzt hoffentlich schnell was bekommt.
Und?
War ja dann der Fall.
Wie lange hat es dann gedauert?
Also im Endeffekt haben wir dann 4 Monate stationär noch gewartet.
Was jetzt ja auch nicht wenig ist.
Ist nicht wenig. Und es hätte noch viel länger sein können. Aber es ist schon komisch, dass es dann doch recht schnell gegangen ist. Gut, sie hatte eine Wartezeit. Im Endeffekt hat sie 2 Jahre drauf gewartet. Und das ist ein bisschen über den Durchschnitt. Also in der Regel warten die Kinder tatsächlich auch 1,5 bis 2 Jahre. Aber es war halt einfach, jetzt sind wir stationär und jetzt klappt's. Und der andere Junge war auch mit uns stationär und dann hat es einen Monat später bei dem auch geklappt.
Okay.
Ja.
Wie war das für euch, als ihr dann den Anruf bekommen habt, dass das jetzt soweit ist?
Das war einfach, man konnte es nicht glauben. Das war ein Tag wie jeder andere. Ich bin mit der Lena eben auf Station gewesen. Sie hat dann schon geschlafen. Ich habe noch ein bisschen Netflix geguckt. Und dann kam die Schwester rein mit dem Telefonhörer. Das war dann gegen 11 Uhr, also gegen 23 Uhr nachts. Und hat gesagt, ja, der Professor wäre für sie dran. Und dann hat es bei mir schon Klick gemacht. Mhm. Weil wieso ruft um 23 Uhr der Professor noch an? Und der hat dann gesagt, sie können sich's ja schon denken. Und ich so, jetzt kommt ein Herz für die Lena. Und er so, ja. Boah. Dann war das für mich Gänsehaut. Ja, Gänsehaut pur. Und du denkst dann aber trotzdem irgendwie, jetzt hat ein Kind gehen müssen. Das ist wieder diese Geschichte Freud und Leid zugleich. Du freust dich. Ich konnte die ganze Nacht nicht mehr schlafen, weil du auch Angst hast, weil jetzt ist der Zeitpunkt angekommen, wo es endlich passiert, wo es jetzt weitergeht. Und ich meine, so eine Herztransplantation ist ja auch keine normale OP, die ist ja auch nicht häufig und hat auch Risiken und du hast trotzdem Angst um dein Kind. Es ist halt wieder ein neuer Abschnitt, du hast aber jetzt endlich auch wieder eine Perspektive, du freust dich ungemein für sie, weil sie endlich von diesem Kunstherz wegkommt, dass sie endlich Kind sein darf, aber du hast eben auch Angst, dass was passieren könnte und denkst zugleich, und das habe ich auch gemacht, an dieses Kind, da wo die Familie diese wahnsinnig wichtige, aber auch schlimme Entscheidung getroffen hat. Weil da gehört wirklich viel dazu, dass die in diesem Moment, man weiß ja nicht, was mit dem Kind passiert ist. Weil wenn es zum Beispiel ein Unfall gewesen ist und die Ärzte sagen dann, sie können nichts mehr machen, dann in dieser Situation, wo das einfach von jetzt auf gleich, wie bei uns damals mit der Diagnose, so eine Entscheidung getroffen werden muss, also da gehört viel dazu und sind wir auch auf ewig dankbar.
Ja.
Und dann habe ich die Lehrerin gleich informiert, Mitternacht. Okay. Weil am nächsten Tag war der letzte Schultag vor den Osterferien. Und mein Sohn hat ja immer gesagt, wenn die Lena ein Herz bekommt, dann will ich da dabei sein, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und der Professor hat eben gesagt, also sie würden dann am nächsten Tag morgens um 8 oder 9 beginnen. Ja, und dann habe ich eben meinen Mann angerufen, der konnte es dann auch nicht glauben. Der hat nämlich zu dem Zeitpunkt mit seinen Freunden, die haben immer so am Donnerstag, das war Donnerstag auf Freitag, haben so eine Bierrunde gemacht, so einfach, weil er war ja zu dem Zeitpunkt auch immer am Wochenende in Erlangen mit dem Sohn. Und dann hat er auf Lautsprecher gemacht und hat er gesagt, du musst uns das jetzt nochmal erzählen, weil wir können es gar nicht glauben. Und ich habe dann gesagt, es ist ein Herz da. Und dann haben sie sich so gefreut. Die Freunde haben auch noch gesagt, trink nicht zu viel, weil nicht, dass heute Nacht noch der Anruf kommt. Und dann mein Mann, ja. Und tatsächlich kam dann der Anruf. Und ich habe dann eben Mitternacht auch der Lehrerin geschrieben, der Johannes wird morgen nicht mehr in die Schule kommen. Es ist nämlich ein Herz da. Die ganze Klasse hat nämlich auch immer mitgefiebert. Die hat ja auch mitbekommen, dass wir jetzt wieder in dieser schwierigen Situation sind, dass wir stationär sind. Und die hat sich dann auch gefreut und hat gesagt, natürlich, er darf mitfahren. Und dann sind es tatsächlich so um 4 Uhr morgens los. Er konnte es dann auch nicht wirklich begreifen, bis er dann hier war und sie für den OP vorbereitet wurde. Und ja, dann
ging's. Die OP lief gut soweit.
Ja, also es steht ja dann immer noch nicht 100%ig fest, ob das Organ auch wirklich passt. Also hast du ja trotzdem immer noch, ja, bist noch ein bisschen nervös, ob jetzt wirklich es losgeht oder nicht. Sie kam dann um 8 Uhr in den OP und um 10 bekamen wir dann den Anruf, also das Organ passt, das Herz, sie würden sie jetzt schlafen legen und dann beginnen sie mit dem Ausbau von dem Kunstherz. Ja, und gegen 15.30 Uhr kam dann der Anruf vom Professor, dass jetzt das neue Herz in ihr schlägt und dass sie jetzt den Brustkorb zumachen. Also es war wirklich wahnsinnig. Wir waren auch zu dem Zeitpunkt im Elternhaus drüben von der Ronald McDonald Stiftung. Und die Eltern haben sich ja auch so gefreut und dann hat man gegen Mittag den Hubschrauber gehört und dann haben schon alle gerufen, jetzt kommt der Lena, ihr neues Herz. Das war nur mal so ein Gänsehautmoment und dann eben, wenn du gesagt bekommst, jetzt schlägt das neue Herz, dann fällt dir erstmal ein riesiger Stein vom Herzen.
Glaube ich. Und jetzt weiß ich ja, jetzt geht es ihr soweit gut. Das heißt, danach, gab es dann da nochmal Komplikationen oder konntet ihr dann weitestgehend gleichmäßig den Weg so gehen, der so vorgeschrieben oder der so die Regel ist nach so einer Transplantation?
Also sie war wirklich relativ schnell fit. Also sie wurde am selben Tag auch noch aufgeweckt. Das war für uns auch so, wie, ihr wollt sie jetzt extubieren, jetzt schon? Und sie dann so, ja, es funktioniert ja alles. Und wir hatten immer noch dieses Horrorszenario von damals mit der Reanimation so in uns. Und wir so, okay, aber es ging alles ohne Probleme. Da hat man gesehen, sie hat jetzt ein tolles Herz bekommen. Und nach 3 Tagen fuhr sie dann schon mit dem Bobbycar im Zimmer von der Intensiv rum. Für uns unfassbar. Und ja, sie hat zwar am Anfang eine kurze Zeit gebraucht, weil ich meine, das war immer ein Teil von ihr, dieses Gerät. Das hat man auch gemerkt, dass ihr das jetzt fehlt. Sie konnte es auch nicht wirklich begreifen. Aber wie sie dann das erste Mal loslaufen konnte, ohne dass jemand hinter uns ihr hergegangen ist, war das für sie befreiend und für uns auch. Also es war schon toll und sie hatte eine kleine, leichte Komplikation, wobei, ja, das kann einfach passieren. Sie hatte eine leichte Abstoßung. Also am Anfang machten sie engmaschig Kontrollen, so Herzkatheteruntersuchungen mit Biopsien, da wo sie schauen, ob das Herz angenommen wird oder abgestoßen, dass sie das recht schnell medikamentös eben behandeln können. Und das hatte sie tatsächlich am Anfang bei der ersten Untersuchung, eine leichte Abstoßung. Da hat sie dann noch eine Kortisonstherapie bekommen. Und dann bei dem nächsten Herzkatheter war das schon perfekt.
Okay.
Keine Abstoßung mehr. Und seitdem geht es auch wirklich aufwärts mit ihr. Also mittlerweile, jetzt sind es 4 Monate, merkt man es ihr eigentlich nicht mehr an, dass sie so eine schwere OP hat und dass sie ein neues Herz bekommen hat. Das Einzige, was eben sichtbar ist, ist die Narbe. Aber ansonsten meint man, es steht ein ganz normal gesundes Kind vor dir.
Schön. Ihr seid jetzt noch 2 wöchentlichen Kontrollen und ansonsten ist euer Alltag wieder weitestgehend normal, wie ich das jetzt so rausgehört habe.
Relativ. Also man muss natürlich sagen, sie darf jetzt Kind sein, sie darf normal, aber sie ist trotzdem nicht hundertprozentig ein normales Kind. Sie muss für ihr ganzes Leben Medikamente nehmen, diese Immunsuppressiva, was sie toll macht. Ich meine, da gehört auch einiges dazu. Ich weiß von unserem Großen, der, wenn schon ein Antibiotikum oder irgendeinen Hustensaft nehmen musste, war das schon Horror. Und sie nimmt es einfach und sie hatte dann schon am Anfang Schmerzen natürlich. Ich meine, es war ja eine schwere OP und sie muss halt jetzt auch noch sehr aufpassen. Sie darf noch nicht wirklich unter Kinder. Also sie ist jetzt im Prinzip wie zu Corona-Zeiten in Quarantäne zu Hause. Das erste halbe Jahr muss sie ganz fest aufpassen. Und dann im Prinzip nochmal ein halbes Jahr, also insgesamt ein Jahr, dann werden die Medikamente nochmal umgestellt, weil jetzt muss man sagen, es ist jetzt ihr Immunsystem komplett im Keller, dass eben dieses Herz nicht abgestoßen wird. Ja. Und nach einem Jahr wird es dann wieder leicht hochgefahren Und dann darf sie auch Kindergarten besuchen. Sie darf dann, ja, wie ein normales Kind sein, Freunde haben, was sie eh schon hat. Aber sie muss halt jetzt diese Kontakteinschränkungen noch haben. Ja. Eine gute Hygiene ist immer Voraussetzung. Handhygiene, also dass sie jetzt zum Beispiel am Spielplatz mit Sand spielt, das geht jetzt noch nicht aktuell. Du weißt ja eben nicht, was für Dreck in dem Sand ist und so. Also auf sowas muss man aufpassen. Dann die Ernährung muss leicht umgestellt werden. Also sie ist jetzt im Prinzip von der Ernährung her wie eine Schwangere zu betrachten. Keine rohen Sachen mehr. Am Anfang soll es eben alles gut gewaschen haben, geschält haben, wie jetzt Apfel zum Beispiel muss man schälen und so. Ihre geliebte Salami ist ja leider rot, das muss sie...
Kochsalami.
Ja, genau. Sie isst jetzt unheimlich gern Salami-Pizza. Sowas geht. Aber ich meine, das ist alles handelbar, weil was wir im Prinzip schon durchgemacht haben mit dem Kunstherz und auf was wir achten müssen, sind wir jetzt, fühlen wir uns leicht... Ja, oftmals so, oh Gott.
Da fehlt was.
Da fehlt was und jetzt müssen wir uns gar nicht mehr so Gedanken machen und so. Also es ist jetzt eine sehr große Entlastung und es ist auch handelbar.
Okay. Ich ahne, was du antworten wirst, aber wenn du dir was wünschen dürftest rund um diesen Organspendeprozess, was wäre das?
Dass sich jeder in Deutschland über Organspende Gedanken macht. Und eine Entscheidung trifft. Das ist sehr wichtig, weil es unheimlich schwierig für die Angehörigen ist, eine Entscheidung für einen zu treffen. Und lieber unterhält man sich da mal für 5 Minuten mit seinem Partner drüber, tut einen Organspendeausweis ausfüllen. Man muss keine Organe spenden. Um Gottes Willen muss man nicht. Also man kann auch Nein ankreuzen, aber man sollte eine Entscheidung treffen. Und vielleicht auch, was ganz wichtig ist, eine Entscheidung für die Kinder treffen, wenn man Kinder hat. Weil du eben in solchen Ausnahmesituationen, wenn was mit deinem Kind passiert, da kannst du keine Entscheidung treffen. Das ist unheimlich schwierig. Und lieber macht man sich davor Gedanken, als in so einer Situation zu stecken und dann wird man von den Ärzten gefragt, und muss da dann eine Entscheidung treffen.
Ja.
Also das wäre mir persönlich ein Anliegen. Ich habe meine Entscheidung mit 18 schon getroffen. Mein Mann kommt aus einer Bestatterfamilie. Die kennen leider, wie das alles funktioniert. Und der hat mich da damals auch darauf aufmerksam gemacht, was ich unheimlich, also bin ich ihm unheimlich dankbar, weil das wichtig ist. Und seitdem trage ich auch immer meinen Ausweis in der Geldbörse. Und genau, dass wir dann irgendwann selber mal in diese Situation kommen, hätten wir nie gedacht. Aber umso wichtiger ist es, dass man eine Entscheidung trifft für einen selbst und auch vielleicht für seine Kinder.
Und den Ausweis auszufüllen, das ist wirklich super einfach. Wir legen einen Link dafür in unsere Shownotes. Da könnt ihr so einen Ausweis beantragen. Dann füllt man den einfach für sich aus. Und wie du schon gesagt hast, man kann auch Nein ankreuzen. Aber egal, in welcher Form man diesen Ausweis mit sich trägt, ist es einfach Sicherheit, die man da hat. Und eben, wie du sagst, dass man sich dann in kritischen Situationen keine Gedanken mehr machen muss.
Genau.
Ja, Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast, dass du uns so tiefe und ehrliche Einblicke gegeben hast in euren Weg. Und Wahnsinn, was ihr alles geschafft habt und gemacht habt. Und wir wünschen euch alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gern. Es war sehr berührend, was du erzählt hast. Vielen Dank und euch danke fürs Zuhören und tschüss, bis nächstes Mal. Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen.
Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.